Hallo Stefan, guten Morgen. Danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, guten Morgen Jan. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich habe dich ein bisschen verfolgt über Social Media und habe immer Freude an deinen Sachen, die du machst. Und darum ist mir eine Ehre, dass ich da sein darf. Ich bin Stefan Keller. Ich bin 56, Vater von zwei erwachsenen Kindern und drei Enkeln mittlerweile. Der mittlere hat jetzt gerade den 5. Geburtstag gehabt, am Sonntag. Und ich komme vom Jura Südfuss, von Bellach, das ist gerade bei Solothurn. Bin Gleitschirmfluglehrer, Coach und Berater und inkompletter Paraplegiker und darum mehrheitlich mit dem Rollstuhl unterwegs.
Auch für mich ist es eine wahnsinnige Ehre, dass du da bist, weil auch ich verfolge dich auf Social Media. Deine Projekte, wie die 700 Kilometer auf Spanien. Und zu dem kommen wir aber noch. Aber sag doch du mir mal, was die Passion Fliegen für dich bedeutet.
Ja, das wird dir natürlich oft gefragt. Und ich glaube, ich kann das schon ein bisschen in die Wiege geleitet bekommen. Das Fliegen, das hat mich immer schon fasziniert, von Kindsbeinen an. Und dann war es einfach die Faszination, der habe ich mich sehr gerne hingegeben. Wenn ich Flüger gesehen habe, dann hat mein Herz ein bisschen höher geschlagen und ich habe immer Freude gehabt. Und seit meinem Unfall und auch seit ich mit dem Rollstuhl unterwegs bin, habe ich da noch ein bisschen mehr Antworten bekommen, was denn eigentlich die Faszination ausmacht. Es ist eigentlich ja ein Spiel mit der Schwerkraft. Wenn man fliegt mit dem Gleitschirm, dann wird man nach unten gezogen. Der Motor vom sogenannten motorlosen Flug ist die Schwerkraft. Und ja, wir zwei Rollstuhlfahrer haben das Erlebnis auch sonst, wenn wir mit dem Rollstuhl unterwegs sind. Manchmal ist das mühsam, auf der schrägen Trottoir oder wenn es bergauf geht. Manchmal, wenn es bergab geht und wir können rekuperieren, uns dieser Schwerkraft ein bisschen hingeben, ein bisschen floaten, dann ist das eigentlich etwas ganz Tolles, wo man als Fußgänger nicht so wahrnimmt, weil man ja im aufrechten Gang nichts anderes macht, als sich den ganzen Tag dieser Schwerkraft entgegenstellen.
Ausser wenn dann eine Schwerkraft zeigt und man dann auf die Nase fliegt, dann merkt genau. Man natürlich als Fußgänger auch von dieser Schwerkraft.
Sie oder? Ist ja stärker.
Das ist so. Oder? Am Schluss gewinnt immer die Schwerkraft.
Genau.
Aber wie würdest du das Fliegen vor deinem Unfall beschreiben und nach deinem Unfall? Du hast schon ein bisschen angetönt, dass du mehr Fragen beantwortet bekommst, aber so qualitativ.
Also es ist mehr ins Bewusstsein gekommen. Ich bin ein bisschen weniger fluggeil als früher. Früher habe ich eigentlich kaum einen Flug ausgelassen. Und heute kann ich das. Ich kann gut auch mal auf den Flug verzichten. Dafür, wenn ich fliege, ist der Flug noch viel gehaltvoller, viel tiefer.
In einem guten Bordeaux-Wein.
Genau. Der Vergleich mit dem Wein und dem gehaltvollen Wein, den man auch nicht jeden Tag trinkt, weil er eben wertvoll und gehaltvoller ist. Das ist ganz ein guter Vergleich, etwa so kann man sagen.
Was ich ein bisschen bei deinen Interviews, die du schon gegeben hast, ein bisschen gemerkt habe, wo du viel, glaube ich, auch mit Fußgängern geführt hast, es ist ein bisschen Irrglaube da, weil man muss sagen, der Unfall ist schon mit dem Gleitschirm passiert. Auf den wollte ich gar nicht gross eingehen. Es gibt andere Interviews, die da eh ein bisschen ausführen. Aber bei diesen Interviews wird dann immer ein bisschen gejuckt, wenn du dann sagst, ja, ich fliege gleich noch und ich fliege gern und so. Und dann kommt viel so die Eingabe, ja, sie sind doch ein Spinner, warum riskieren sie es jetzt noch einmal und warum können sie es nicht ruhen lassen? Wie antwortest du? Oder was löst das bei dir aus?
Ja, das löst bei mir persönlich nicht so wahnsinnig viel aus, weil für mich ist es nie eine Frage gewesen, dass ich nicht mehr fliege. Es ist so, dass Unfälle, die passieren meistens ja nicht dann, wenn man ein grösseres Risiko auf sich nimmt, sondern es geht einfach immer super dumm. Für mich ist es so, dass das eigentlich stimmt, dass der Unfall, wenn er schon hat müssen passieren, wenigstens dort passieren, wo ich es am liebsten mache, eben beim Fliegen. Und so wie es bei allen anderen auch ist. Die allermeisten machen das, was sie vorher gemacht haben, machen sie wieder. Und somit ist das auch bei mir so. Es macht sogar auch Sinn, dass ich das weiterhin mache. Ich bin ja nach wie vor aktiv in dieser Gleitschirmszene. Und beim Gleitschirmfliegen kann selbstverständlich etwas passieren. Das ist auf jeden Fall so. Und jetzt, wenn ich da mit dem Rollstuhl in der Gleitschirmszene unterwegs bin, fliege, wahrgenommen werde, dann bin ich ja auch ein bisschen ein fliegendes Mahnmal. Also es wird an mir offensichtlich, dass beim Fliegen etwas passieren kann. Und damit geht man mit dem Thema Sicherheit ein bisschen anders, ein bisschen bewusster um, damit eben vielleicht ein bisschen weniger passiert.
Sind schon ein bisschen Unfälle passiert mit dem Rollstuhl? Beim Fliegen jetzt auch wieder, oder? Ist noch nie etwas passiert?
Also beim Gleitschirmfliegen ist noch nie etwas passiert.
Ah, okay.
Das ist überhaupt kein Thema. Der gleiche Unfall, wie ich ihn gehabt habe, das kann ich mit sehr, sehr grosser Wahrscheinlichkeit ausschliessen, dass mir das sicher nicht mehr passiert. Es kann aber bei irgendetwas, was ich mache, oder auch nicht machen, einfach im Leben, irgendetwas passieren, wie bei allen anderen Menschen auch.
Alles hat immer Konsequenzen.
Genau.
Da sitze ich jetzt irgendwo eine Konsequenz, um meine Fragen zu beantworten, oder?
Ja, das denke ich.
Ja, etwas machst du dann aber nicht, oder? Wenn du jetzt da bist, und vielleicht könntest du ja jetzt auch schon fliegen, aber so wie ich dich kenne, gehst du wahrscheinlich dann am Nachmittag fliegen, hast du ja angetönt, oder?
Ja, das ist noch nicht ganz sicher.
Okay.
Ich habe sowieso immer alles dabei, ich könnte jederzeit irgendwo fliegen, aber ich habe sonst noch ein paar Sachen zu tun. Und ja, es ist fliegbar, aber es ist nicht so ein Wahnsinns-Streckenflugtag, ja, wenn ich ihn jetzt mir wünsche für die nächste Zeit.
Ist denn das jetzt zu heiss, das Wetter? Oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn es nicht fliegbares Wetter nach dem Gusto?
Also es ist fliegbar, es gibt auch ein bisschen Aufwind, aber nicht so, irgendwo ist noch so ein bisschen Isothermie, ein bisschen weiter oben oder wenigstens ein Temperaturgradient, der Verlauf von der Temperatur in der Atmosphäre ist es so, dass Thermikentstehung und Thermikgüte etwas reduziert ist. Und ja, ja, man könnte schulen, man könnte fliegen, aber für mich gehen fliegen, ich glaube, heute lasse ich es bleiben.
Und bist eigentlich auch ein bisschen froh, dass du die Schrittfälle nicht mehr musst machen musst, jetzt, wo du im Rollstuhl bist? Das heißt ja immer, dass hast du vielleicht ein bisschen ein Vorteil zu den Fußgängern, weil es einfacher ist, man muss dich auch nur loslassen, dann zieht es dich, oder?
Ja, also das ist so, also der Start und die Landung mit Rädli ist einfacher als Fuß. Das mag die einen dann ein bisschen erstaunen, aber wenn man das technisch und nüchtern anschaut, dann ist eben der aufrechte Gang auf zwei Beinen und zwei Füße eigentlich im Grunde genommen seit der Erfindung vom Rad veraltet, also eben technisch und nüchtern betrachtet. Niemand kommt auf die Idee, ein Auto zu machen mit Beinen und Füßen oder ein Velo zu machen mit Beinen und Füßen, weil sich das Rad da wesentlich besser anbietet. Und beim Gleitschirmstart ist das genau gleich. Starten und landen auf Rädli ist viel einfacher.
Aber ist es denn für den Rücken gleich nicht auch ein Strapazen, wenn man dann abkommt, also wenn man landet und dann Druck auf dem Rücken hat?
Nein, das geht eigentlich auch seitdem hin.
Okay.
Also Start und Landung, das gibt weder auf den Rollstuhl noch auf meinen Körper eine Belastung. Wenn ich über eine Trottoirkante runterfahre oder einen Steg herab, weil es gerade keine Rampe hat oder irgendetwas, das beansprucht mich mehr und das beansprucht den Rollstuhl viel mehr. Also beim Gleitschirm oder zum Bus aussteigen. Da haben wir ja bei uns in der Schweiz im reichsten Schwellenland der Welt ganz einen Haufen Schwellen. Und die beanspruchen eigentlich den Stuhl und auch meinen Körper mehr, als wenn ich da am Gleitschirm starte und lande.
Du hast ja, wo du noch GM warst, viel also, Tandemflüge gemacht mit Behinderten.
Mhm.
Wie ist das Wahrnehmen von der Thematik Behinderung? Also für den Stefan, der GM war, und jetzt, wo er aktiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt wird?
Also, das ist eine super gute, spannende Frage. Der Umstand, dass ich mich schon vor meinem Unfall mit Querschnittgelähmten, mit Rollstuhlfahrern, mit Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt habe, das hat mir den Moment, wo dann das bei mir passiert ist, wenn ich selber betroffen war, hat mir das unglaublich viel erleichtert. Sowieso. Weil ich gewusst habe, das Leben geht weiter, weil ich gewusst habe, dass der Rollstuhl nicht ein Fluch ist, sondern ein Segen, wenn man ihn braucht. Es gibt ein paar, vielleicht ein bisschen weniger glückliche Umstände, die ausmachen, dass man einen Rollstuhl braucht. Aber dass es eben Rollstuhl gibt und dass es vor allem auch eine gute Rollstuhl gibt, das ist ja wieder ein Glück. Uns geht es beiden nicht so gut, wenn wir keinen hätten.
Ja!
Oder? Das ist sowieso so. Also das habe ich schon ein bisschen vorgelebt bekommen, darum habe ich mich gut können auf den Rollstuhl einlassen. Und darum ist auch meine Erstversorgung damals schon recht gut gelungen, weil ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und einen guten Rollstuhl wählen. Und das hat dann auch ein gutes Ergebnis gegeben. Und den, den ich jetzt heute zur Hauptsache brauche, der sowieso, der ist genau so, wie ich ihn will.
Hat das auch ein bisschen Einfluss gehabt, weil du Mechaniker noch bist?
Lehrte. Ja, das hat sicher geholfen. Weil ich verstehe, ein Fahrzeugbau, und das ist ja ein bisschen die Richtung, oder? Fahrzeugbau, eine Mechanik und so, da bin ich ziemlich gut unterwegs. Und das hat mir sicher auf jeden Fall geholfen. Und dann ist es aber noch so, auch entscheidend, also ich habe vor meinem Unfall, wenn ich Tandemflüge gemacht habe, habe ich das auch mit zwei Starthelfer links und rechts gemacht, Fußgänger. Und bei der Landung haben dann die wieder müssen springen kommen und oftmals Beine aufheben, irgend so etwas. Das machen ganz einen Haufen heute noch so. Und ich würde das aber nie mehr so machen. Ich habe das damals auch so gemacht, darum tue ich es nicht verurteilen, aber ich rate dringend ab, das so zu machen. Ganz einfach, weil ich keine Ahnung davon hatte. Und wenn meine Passagiere mit dem Handicap, die sind natürlich davon ausgegangen, der Stefan weiss wie.
Ja.
Oder das sind ja Profis, die wissen schon, wie das geht, oder? Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir keine Ahnung von Handicap und Behinderung und Dekubitus und Osteoporose und all diesen Geschichten, die da wesentlich sind, wenn man mit Menschen mit Handicap fliegt. Und darum heute nehme ich so einen Strike, wo der Passagier drin sitzt mit Redli. Das ist für ihn viel sicherer und für mich ist es viel, viel komfortabler, das auch zu machen.
Sicher braucht man ein gewisses Know-how, wahrscheinlich beim Fliegen noch mehr. Aber manchmal, also mir ist immer so gegangen, manchmal mit Leuten, die keine Ahnung hatten, ist es vielleicht einfacher gewesen, weil die sich nicht bewusst waren, was für Stolpersteine das auf dem Weg sind, egal was. Aber mit Fachpersonen, die haben schon antizipiert, wo der eine die Stolpersteine ziehen könnte. Und das hat dann einfach ein gewisses Erschwert zu umsetzen. Und darum ist manchmal nicht so geschultes Personal für ein Projekt gleich einfach, habe ich so herausgefunden für mich.
Also das ist in ganz vielen Bereichen ein grosser Vorteil. Wenn es um ein Projekt geht oder um vielleicht auch um eine Geschäftsidee oder sonst geht, dann gibt es zwei ganz grosse Vorteile, die man haben kann. Das eine ist keine Tradition und das andere ist kein Geld.
Das ist so.
Das sind ganz grosse Vorteile.
Du verlierst keine Tradition, genau. Die du irgendwie vom Vater geerbt hast und musst das durchziehen und mit kein Geld hast. Bist eher noch etwas am Reissen.
Genau, und manchmal kommt man unbedarft und von mir aus durchaus auch ein bisschen naiv genau auf die beste Idee.
Das ist so. Ist der eine von diesen guten Ideen gewesen, dieses Projekt im Mai, so in der Nachbetrachtung?
Ja, ich komme manchmal ein bisschen zu diesen Sachen wie die Jungfrau zum Kind. Das hat irgendwie eine banale Entstehungsgeschichte gehabt. Ich
habe ja mir sie erzählen?
Zwei Jahre vorher schon einmal die Alpen überquert. Von der Alpstedt-Egg im Zürich Oberland nach Ascona. Dort hat es 4 Tage Zeit für das. Und die 4 Tage haben damit zu tun, dass das mit einer Anfrage verbunden war von einer Filmfirma, Filmformat, von Matthias Hevel. Weil die für Schweizer Fernsehen haben Summer Challenge, das Sendegefäß, das es einmal gegeben hat, so ein Projekt gebraucht hat. Und Schweizer Fernsehen hat die Auflage gemacht, das Projekt machen mit Paras, also mit Menschen mit Handicap. Und dann haben die mich angefragt, was kannst du machen, Stefan, in 4 Tagen? Ich sagte, ja, machen wir eine Alpenüberquerung. Dann haben wir das Projekt aufgeleistet und eingereicht und dann hat Schweizer Fernsehen das Projekt gut gefunden, aber haben gefunden, ja, mit meinen über 50 spreche ich nicht mehr ganz dem Zielpublikum vom Schweizer Fernsehen. Und dann habe ich gefunden,
nicht!
gefunden, ja. schön. Und jetzt mache ich es aber eigentlich gerade erst recht. Und dann habe ich das halt selber so gemacht und das Schweizer registriert. Und sonst ein paar Sachen sind dabei gewesen. Ein tolles Projekt. Und dann ist die Frage bei mir auftaucht, ja, was mache ich ein Jahr später? Ich habe das gefunden, das könnte man ein bisschen weiter, ein bisschen länger machen. Ich war ja dort schon ziemlich viel auf der Straße, weil es kein Flugwetter war. Und so ist die Idee gekommen, von meinem neuen Hausberg, also von meiner neuen Heimat, vom Jura Südfuss, vom Wiesenschein starten und nach Girona, Spanien in den Pyrenäen. Weil dort mein langjähriger Gleitschirmhersteller seinen Firmensitz hat. So ist das entstanden. Und so ist das Projekt daraus entstanden. Und ja, das haben wir jetzt auch gemacht und durchgezogen. Und das ist ein Hammer. Cooles Projekt gewesen.
Das glaube ich. Wie viel Vorbereitung hat es gebraucht?
Es hat ziemlich viel Vorbereitung gebraucht. Es war ja auch ein ziemlich grosses Budget für die ganze Geschichte. Und für das haben wir Sponsoren gebraucht. Und weil ja mit dem Projekt, zum einen ist ja das eine sportliche Challenge und zum anderen habe ich das verknüpft mit meinem Wunsch, nämlich dass Solothurn zur rollstuhlgängigsten und barrierefreundlichsten Kantonshauptstadt soll werden. Der erste Teil, der sportliche Teil, ist jetzt durch. Der zweite Teil, der ist jetzt am Laufen. Da passieren jetzt ein paar Sachen. Und weil das Projekt ein bisschen aufsehenerregend ist, kann man auch gut Marketing machen für das. Also der ganze Sponsoring- und Marketing-Aspekt war ziemlich aufwendig gewesen. Dann aber auch der logistische Aufwand, Vorbereitung, Material verpacken, Rakokisten beladen und anschreiben, System reinbringen und Flüge, Material auschecken und dann aber auch natürlich noch die ganze körperliche Vorbereitung. Das war auch ziemlich eine aufwendige Geschichte gewesen.
Und hast du noch Leute gehabt, die mitgekommen sind oder so? Wie kann man vorstellen, so Hotel und so reservieren? Kann man das beim Gleitschirm fliegen? So, ich bin jetzt gerade am Landen, haben den Platz oder wer hat das gemacht?
Also ich habe ein Supporter-Team dabei gehabt, Mareike und der Simon. Der Simon ist ein Rollstuhl-Gleitschirmschüler von mir und ist ein Freund geworden unterwegs auf dem Weg von mir und ist darum auch mitgekommen. Also ich war bei der Alpenüberquerung schon dabei gewesen und darum war er auch eigentlich ziemlich klar gewesen, dass er auch bei dem Projekt Wiesenstein Corona wird dabei sein. Und Mareike, das ist eine junge Frau, die ein Abitur gemacht hat. Sie wohnt im deutschen Grenzgebiet und so ein Zwischenjahr macht und ein bisschen herausfindet, was sie dann für ein Studium machen will. Und für sie ist das Projekt eigentlich gerade gelegen gekommen und sie ist Auto gefahren. Und der Simon, die zwei sind miteinander im Auto unterwegs gewesen. Ja, und wenn wir am Morgen los sind, haben wir ja noch nicht gewusst, wo wir dann zu Abend werden sein, wie weit wir kommen. Und am Mittag haben wir es auch noch nicht gewusst. Im Nachmittag hat sich es dann langsam abzeichnet. Und dann haben sie unterwegs müssen irgendeine Unterkunft suchen, wo einigermaßen an der Route liegt, wo man kann zahlen kann, wo wir Platz haben und wo idealerweise auch noch einigermaßen rollstuhlgängig ist. Das hat zwar nicht so gut funktioniert, die Erkenntnis, dass man als Rollstuhlfahrer, wenn man spontan eine Unterkunft will suchen, irgendwo an einem Ort, das ist sehr, sehr schwer.
Spontanität und Behinderung und Rollstuhl, das passt irgendwie nicht in den Kontext von der breiten Gesellschaft. Das ist so bei der SBB so und bei anderen Bahnen noch mehr.
Oder? Das ist an ganz vielen Orten so. Auf der anderen Seite haben wir aber gleich auch erlebt, dass eben mit ein bisschen gutem Willen doch ganz oft viel möglich ist.
Es scheitert oder ist nur an dem eigentlich, am guten Willen.
Genau. Und für mich einmal mehr, also das ganze Projekt hat für mich einmal mehr aufgezeigt, dass echt die allermeisten Behinderungen, die sind einfach im Kopf. In den Denkmuster.
Weil eben, sind wir jetzt behindert? Also ich sowieso nicht, weil ich bin so auf die Welt gekommen. Ich bin für mich normal. Ja. Also ist es die Wechselwirkung mit der Gesellschaft oder mit den Normen, die erst macht, dass jemand, ob jetzt die Gesellschaft nicht zu mir passt oder ich nicht zu der Gesellschaft. Das sind ja immer so die philosophischen Fragen. Weil für mich ist eine Behinderung nichts Schlechtes und nichts Gutes. Es gehört einfach zur Vielfalt dazu. Oder? Und das wäre eigentlich das Anstreben als gesellschaftlichen Auftrag. Oder? Ja. Eigentlich müssen wir es gar nicht diskutieren. Eigentlich müssen wir es nur akzeptieren. Aber gewisse brauche ich da ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Einsatzwillen, um auch dass sie das Weltenbild aufzeichnet bekommen könnten. Aber, bevor wir die philosophischen Fragen wirklich abdecken, was ist denn dir so durch den Kopf gegangen, wo du so auf Spanien geflogen bist? Kann man da überhaupt studieren, wenn man fliegt? Oder muss ich da auf den Gleitschirm einlassen? Und hast du dann auch ein bisschen philosophieren, wenn du jetzt gefahren bist?
Also es ist ja so, dass ich ja gar nicht wirklich viel geflogen bin.
Okay.
Wir haben, glaube ich, zum Fliegen ziemlich schlechteste Wetter verwünscht.
Ja, der meiste regnerisch gewesen.
Am ersten Tag am Weissenstein, da hat es geschifft. Und es hat unterwegs ganz viel geschifft. Oder wenn es nicht geschifft hat, dann hat es einfach zu viel Wind gehabt. Geländebedingt wäre es so, dass wenn man jetzt gutes Flugwetter hätte, dann könnte man vielleicht den Jura entlang und dann am westlichen Alpenbogen entlang fliegen, vielleicht etwa Höhe Orange oder Avignon. Und dann wird das Gelände einweg so, dass es schwierig wird, mit weit können fliegen. Also ich habe gewusst, dass ich sicher, wenn ich fliegen kann, etwa die Hälfte von der Strecke kann fliegen. Jetzt war es viel weniger gewesen. Die 700 Kilometer Luftlinie, die sie ja gewesen sind, haben abgewickelt in der Strecke auf der Strasse und in der Luft zusammen 1350 Kilometer sind das gewesen. Von diesen 1350 Kilometer bin ich in zwei Flügen plus 40 Kilometer geflogen. Dann habe ich ja noch eine Hilfsmittel in Anspruch genommen bei anhaltenden Steigungen von mehr als 6%. Das kann eine Bergbahn sein oder mich laufen ziehen oder irgend so etwas. Auf die Art habe ich, glaube ich, 65 Kilometer zurückgelegt und den ganzen Rest alles mit Muskelkraft auf der Strasse. Also das sind pro Tag 85 Kilometer gewesen. 9,5 Stunden im Schnitt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 10 Stundenkilometer. Das ist also etwa doppelt so schnell wie ein Fußgänger. Und Spitzengeschwindigkeit bergab mit Rückenwind, das war mal 93 gewesen, wo ich drauf gehabt. Also ja, und jetzt hat es da natürlich schon Momente gegeben, es hat Tage gegeben, wo es von morgen bis abend geschifft hat. Und jetzt sitzt du da im Rollstuhl und dann fangst du mal an, am Anfang stinkt das ein bisschen und weisst, ja, es ist weit, das, was wir jetzt für den heutigen Tag vorgenommen haben. Und dann irgendwann bist du so in einem Flow-Modus, wo du funktionierst wie eine Maschine. Das läuft einfach ab und dann logischerweise der Körper funktioniert und arbeitet und du kommst vorwärts und dann kommen davon Gedanken, es kommen Ideen. Es kommen auch alte Geschichten auf, die du dann loslässt, die gehen. Und es gibt Platz für Neues. Also es ist so eine Brainwash auf jeden Fall gewesen, die ganze Zeit. Das Projekt hat für mich einen unglaublichen, ganz persönlich, in meiner Persönlichkeitsentwicklung einen stark therapeutischen Gehalt und Charakter gehabt. Und das war auch spannender gewesen. Also ich bin von Tag zu Tag stärker geworden und bin körperlich, aber auch mental am Ende von diesem Projekt so stark gewesen, wie vielleicht noch überhaupt nie.
Ja, das gehört mir ja viel auch von Pilgern, oder?
Ja, genau, wirklich ganz da genau.
Den Pilgerweg, den Jakobsweg machen. Wie ist so, eben, wir haben es schon ein bisschen angetönt bei der Hotelsuche, die Interaktion mit der Gesellschaft gewesen? Also wenn man jetzt da so einen grünen Rostel sieht am Strassenrand, haben sie die mitnehmen oder haben sie gefragt?
Ja, das hat natürlich ganz einen Haufen total lustige Erlebnisse gegeben.
Ja, und eins, zwei erzählen?
Genau, also eins kann ich erzählen, an einem Samstag, etwa in der Hälfte vom Projekt, oder ziemlich genau in der Hälfte des Projekts, da habe ich gewusst, dass ich jetzt etwa 3,5 Stunden auf so einer französischen Schnellstrasse unterwegs bin. Die französischen Schnellstrassen, die sind ein bisschen unterschiedlich. Manchmal ist das einfach eine zweispurige normale Strasse und manchmal ist das aber fast wie eine Autobahn und das ist alles ein bisschen möglich. Und jetzt bin ich da auf so einer Strasse unterwegs gewesen, wo zwar eine Schnellstrasse ist, aber eben eine zweispurige mit doch recht viel Verkehr. Und ich bin dort am Rand unterwegs gewesen. Und dann sind immer die Autos, also ich bin ja nicht breiter als ein Velo, vielleicht noch mit ein bisschen Gepäck drauf, wie jemand, der mit einer Velotour unterwegs ist. Und dann fahren die Autos einfach vorbei an diesem Velo. Aber wenn es eben ein Rollstuhl ist und nicht ein Velo, dann fahren die Autos nicht vorbei, sondern sie kleben immer so hin und links am Füdli und das geht er auf den Sack.
Das ist so.
Vor allem ist es überhaupt nicht nötig, die könnten einfach vorbeifahren, sie verarschen einmal noch eine riesige Kolonne, eine Sache, ein Zeug, ich sollte dann schuld sein, dabei sind sie schuld, weil sie nicht einfach weiterfahren. Aber ja, und dann habe ich die an mein Führer gewunken und dann ist einmal ein Auto ziemlich hartnäckig da hin und links gehockt. Und dann habe ich gewunken und wieder gewunken und wieder gewunken. Und dann habe ich mal ein bisschen energischer gewunken und dann ist das Auto nebenan gefahren. Ich habe so schräg rübergeschaut und dachte, aha, eine Polizistin und ein Polizist in einem Polizeiauto. Und die haben sich gewundert, was macht jetzt da der Rollstuhl auf dieser Straße. Also ich habe nichts Verbotenes gemacht, aber einfach etwas Ungewohntes.
Ja, es hat nicht ins Bild gepasst.
Genau, hat nicht ins Bild gepasst. Mareike und Simon, meine Supporter, die, ja, wir mussten dann mal unsere Kleider waschen. Weil ich gewusst habe, dass wir jetzt etwa 3,5 Stunden unterwegs bin und dass ich das gut alleine machen kann, habe ich denen zwei gesagt, könnt ihr mal schauen, ob ihr neu eine Wäscherei findet, wo ihr die Wäsche könnt waschen könnt. Und über das Live-Tracking findet ihr ja mich dann wieder, ihr seht, wo ich bin. Und dann, ja, der Polizist, der hat da nicht von der Seite weg, der hat weiter vorne so einen Ausstellplatz gesehen und dann habe ich dann gesagt und mit Handzeichen, sie sollen doch bitte dort vorne warten. Das haben sie gemacht, sind ganz langsam dort vorne gefahren, Türen aufgemacht, vor mich hergestanden, dass ich ganz sicher nicht weiter kann und für die bin ich einfach ein Suspekt gewesen. Und dann haben die mich gefragt, ja, wo ich her will. Und dann gesagt, ja, auf Spanien. Dann haben die gedacht, was ist das für ein durchgeknallter Typ? Ja. Dann dachte ich, ja, der ist irgendwie ausgebrochen, ja. Der ist abgehauen.
Du bist heim!
Irgendwie so, oder? Ja. Und dann hat er so grosse Augen gemacht und gesagt, ich will auf Spanien. Und dann hat er gefragt, ja, ob ich dann ganz allein unterwegs sei oder ob jemand dabei sei. Dann hat er gesagt, ja, ja, sei noch jemand dabei. Dann hat er gefragt, ja, wo denn die sagen? Dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung. Ich habe ja nicht gewusst, wo die in der Wäscherei sind. Ja. Auf jeden Fall ist das ein mega lustiges Erlebnis. Aber er hat dann irgendwie gemerkt, ah, mit dem kann man einigermaßen normal schnurren. Ja. Und er hat gemerkt, ah, der ist, irgendwie macht der noch so einen sportlichen Eindruck. Vielleicht könnte das gleich sein. Und dann hat er irgendetwas angefangen zu erzählen von Gilles Jaune. Die Radfahrer, die Velofahrer, die müssen auf diesen Schnellstrassen so eine geile Weste haben. Und Gilles Jaune hat er erzählt, dann gesagt, oh, habe ich keine so dabei. Aber ist mir in den Sinn gekommen, das Team-Shirt, das ich unter dem Pulli anhabe, das hat die Farbe, dann habe ich das Pulli abgezogen, das Team-Shirt vorgekommen, in dieser Farbe, dann gesagt, da, Gilles Jaune. Und dann hat er dann gelesen, da Weissenstein Corona, und dann ist er auf die Webseite geschaut. Am Schluss hat er wollen, dass die Polizistin von ihm und mir ein Foto macht. Und ist dann ein Facebook-Kontakt geworden und ich habe gemerkt, dass er da unsere Challenge ständig verfolgt hat und völlig fasziniert
ist. Aber das ist doch super, oder?
Das Wahnsinnsbeispielgeschichte.
Und so hat es doch eine Integration und auch Verständnis gekommen. Zuerst ein bisschen Reibung und dann ein bisschen Challenge und nachher ein guter Schulterschluss, oder?
Ja, genau.
Oder? Ja. Bei Gilles Jaune hat man natürlich dann schon gelüchtet. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht schauten die als Rebellen, oder? In Paris sind ja die Gilles Jaune momentan.
Ja, da hat es auch überall so kleine Demonstrationen gehabt unterwegs.
Ja.
Und die sind ja in diesen Kreisel gestanden und haben dann die Demonstration oder die Kundgebung haben wollen besuchen, die haben die dort eingewiesen, wo sie müssen. Und die haben jedes Mal wollen, dass ich da ihre Demonstration oder ihre Kundgebung gegangen besuche, aber ich habe ja dann eigentlich weiter wollen.
Ja, das ist so, weil du wolltest schon auf Spanien, gell? Ja,
genau.
Und nachher Spanien, wie haben die Spanier dann reagiert? Weil Franzosen und Spanier sind kulturell gleich ein bisschen unterschiedlich.
Also, das merkt man recht gut.
Ja, das glaube ich.
Die Schweizer sind anders als Franzosen, die Franzosen sind anders als Spanier. Und man merkt das in den Mentalitäten. Man merkt das aber auch auf dem Strassenbelag.
Okay. Wo hat es am besten gepasst?
Also, nicht alle Strassenbeläge sind gleich. Das ist auch bei uns so. Das merkt man mit dem Rollstuhl manchmal recht gut. Oder? Es ist aber so, dass man je südlicher, umso geringer war der Reibungskoeffizient von Strassenbelagen und der Rat. Das ist auch eigentlich spannend gewesen. Also bei uns in der Schweiz ist es am anstrengendsten zum Fahren mit dem Rollstuhl, weil wir da recht einen hohen Reibungskoeffizient haben. In Frankreich ist es alles in allem schon ein bisschen weniger gewesen. Und in Spanien und auch schon in Italien habe ich das Gefühl gehabt, da rollt es eigentlich viel ringer, da rollt es viel besser. Es macht weniger Reibung Draht am Boden. Wenn man nur da ein paar hundert Meter weit geht, merkt man das nicht so. Aber wenn man 85 Kilometer macht pro Tag, merkt man das dann recht.
Das glaube ich. Ja. Und hat es auch irgendwie eben, du hast im Interview vor dem Start gesagt, als ich alles top eingeschöpft vom Rollstuhl, irgendwo gleich Pannen gegeben oder irgendwie ein Defekt?
Also zu Genf hatte ich mal eine Platte.
Okay.
Und zwar gerade wollte ich starten am Morgen und mitten in der Stadt Genf einfach eine Platte, wie es halt gegeben hat. Aber sonst keinerlei Bahnen, nichts. Das hat das Material hat super gut funktioniert.
Und ich erlebe dich als untriebiger und als challenge-orientierter Mensch. Mhm. Ist schon etwas wie deine Planung?
Ja, das werde ich oftmals gefragt. Also das nächste Projekt für mich, das heisst Geld verdienen. Ich habe jetzt das erste Mal ein paar existenzielle Fragen zu lösen, weil von etwas muss ich ja schliesslich auch leben. Das ist das eine. Und dann habe ich unterwegs eine Filmidee gehabt. Kennst du den Film Ocean's 11?
Ja.
Mit dem George Clooney und dem Brad Pitt und sonst noch eigentlich eine Starbesetzung.
Matt Damon und so.
Genau. Es ist ein Krimi. Ja. Aber es ist eigentlich ein gewaltfreier Krimi. Es ist nichts Sättiges, einfach spannend und clever und intelligent gemacht und gute Szenen. Und unterwegs ist mir so die Idee gekommen, man könnte eigentlich nach dem Strickmuster von Ocean's 11 einen Film drehen, wo Protagonisten, die 11, die es dann sind, oder es könnten auch 12 sein, Menschen mit einem Handicap sind, die außergewöhnliche Sachen machen. Also ich würde vielleicht den Bereich mit dem Gleitschirmfliegen abdecken. Der Aaron Fotheringham, ich weiß nicht, ob du den kennst, ein Amerikaner, der mit dem Rollstuhl da Backflips und weiß ich nicht, was eine wahnsinnige Stunts macht. Ich habe den mal kennengelernt, der Reha-Care in Düsseldorf. Oder der George Dueck mit dem Monoski-Bob. Oder bei uns in der Schweiz gibt es einen ganzen Haufen, die irgendwie geeignet wären für irgendetwas Spezielles. Da könnte man eine super spannende Geschichte machen, wo Menschen mit einem Handicap außergewöhnliche Sachen machen und das in die Geschichte rein verpacken. Ja, das wäre ein Hammerprojekt.
Und dann ein Bösewicht zu finden. Ich werde dann schon noch zeigen, die so genau. Als Bösewicht als Gegenspieler. Weil bei Ocean's 11 ist ja der Al Pacino,
ja,
wo die Bank gehört.
Ja.
Der schlägt für mich natürlich das Herz grösser mit Al Pacino. Also, Ende-Idee kommt, ich bin der Bösewicht. Was mich auch sehr erstaunt bei deiner Biografie, vom Mechaniker zum Segelcoach und jetzt zum Coach. Wie war die Etappe 1 gewesen?
Also, Mechaniker, das war meine erste Ausbildung gewesen, und ich habe so in der mechanischen Fertigung und in der Produktion. Ich hatte auch schon mal eine eigene mechanische Werkstatt gehabt, oder bin Produktionsleiter gewesen. Bin am Schluss, bevor ich meine Gleitschirmflugschule aufgetan habe, vor 12 Jahren, im Investitionsgüterverkauf gewesen, hat CNC-Werkzeugmaschinen verkauft. Also ich hatte in dem mechanischen Umfeld, in dem mechanischen Bereich schon fast jeden Job gehabt, den man haben kann. Und dann ist aber das Thema Mensch immer schon ein grosses Thema gewesen. Ich habe früher einen Haufen Jugendarbeit gemacht oder mit der Lehrlingsausbildung zu tun gehabt. Bin einmal Hauswart gewesen in einem Schulhaus und habe einmal in einem Jugendheim geschafft, also in einem Jugendstrafvollzugsheim, Trainings- und Orientierungswerkstatt aufbauen. Und dort ist das Element von Coaching, von Menschen begleiten, wo unterwegs sind, wo wir einen Prozess stecken, das Riesenthema war. Im Verkaufsaussendienst eigentlich auch. Der Unterschied zwischen den verhaltensauffälligen Jugendlichen und verhaltensauffälligen Kunden ist manchmal gar nicht so wahnsinnig gross. Oder?
Nein.
Und weil ich mir die Leute sowieso immer neu mit durch ein bisschen Füdli Blut vorstellen, kommt es eigentlich gar nicht darauf an. Ich schaue einfach den Mensch an, wie der ist und wie der tickt, und das hat mich schon immer fasziniert. Und als Gleitschirmfluglehrer ist man sowieso immer auch ein bisschen Coach. Die meisten, die auf die Idee kommen, lernen Gleitschirmfliegen, die stecken in irgendeiner Form in einem Veränderungsprozess. Also das Thema Veränderung ist dann, wenn ein Schüler daherkommt, einen Weg immer auch ein Thema, mehr oder weniger bewusst, bei den meisten gar nicht so bewusst, aber es ist ein Thema. Und jetzt begleite ich als Fluglehrer die nicht nur auf dem Weg zum Pilot, sondern ich begleite die auch auf dem Weg von Veränderung, wo meistens auch ein Weg zu sich hin ist. Also ist man als Fluglehrer immer automatisch auch ein bisschen Coach. Und ja, wenn ich dann meinen Unfall hatte, dann habe ich mir überlegt, was wollte ich machen, wie wollte ich mich beruflich aufstellen. Das erste Mal habe ich dann meine Gleitschirmflugschule weitergeführt. Es haben aber auch dort schon einige gegeben in meinem Umfeld, die gefunden haben, du wärst eigentlich ein Coach. Und dann habe ich gefunden, ja, da muss ich aber auch die entsprechenden Ausbildungen machen, das habe ich gemacht. Die systemische Arbeit selber, die kenne ich schon sehr lang, über 20 Jahre. Und darum ist es dann relativ klar gewesen, dass ich Ausbildung mache als systemischer Coach, systemischer Berater und systemischer Aufsteller. Und das ergänze ich jetzt dann noch mit ein paar weiteren Ausbildungsbausteinen. Aber ja, da. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich, Mechaniker und dann Fluglehrer und dann Coach.
Nein,
aber es ist alles in allem, gibt das sehr wohl ganz einen klaren roten Faden, der sich da durch mein Leben zieht.
Und ein Satz von dir auf der Homepage ist ja, mach mehr als dir. Was steckt hinter dem?
Ja, eigentlich genau das, wo die paar Wörter auch sagen, mehr aus sich zu machen. Wir sind beide Menschen mit einem Handicap, mit einer sogenannten Behinderung. Und da engagieren wir ja auch uns in diesem Bereich, beide auf jeden auf seine Art. Ich sage aber, es gibt aber viel mehr Menschen mit einer Verhinderung. Und ob jetzt das Menschen mit Handicap oder ohne Handicap sind, ist eigentlich ganz egal. Also das verhinderte Potenzial zu nutzen für jeden individuell, aber auch gesellschaftlich, wirtschaftlich etc., da steckt ganz, ganz ein Haufen noch drin. Und das meine ich eigentlich mit dem, mach mehr als dir.
Wie würdest du die Gesellschaft wahrnehmen? Weil ich nehme dich als sehr weitsichtige Person wahr. Wenn ich eben auch das so mit dem Satz verbinde, aber so gesellschaftlich. Weil die Gesellschaft könnte ja auch mehr aus sich machen. Aber wo steckt momentan so die breite Gesellschaft?
Gesellschaft hat, ich sage dem, Gesellschaft hat, es gibt eine gesellschaftliche Seele. Und die gesellschaftliche Seele, die setzt sich zusammen aus der Summe von allen Einzelseelen, die es gibt. Und dem sagt man dann am Schluss Gesellschaft. Der Mensch hat gar nicht so ein wahnsinnig grosses Bewusstsein, wie er immer meint oder wie er immer sagt. Darum sind wir ja viel mehr am Problem lösen, Problem hineinspringen und Vergangenheitsbewältigung machen, als dass wir weitsichtig vorausgehen und den Sachen eher entgegengehen. Das zeigt sich jetzt in der ganzen Klimadebatte. Das wird sich in den Wahlen im Herbst zeigen. Da passiert hoffentlich ein bisschen etwas. Das ist mein grosser Wunsch, dass da ein bisschen Wandel passiert von der Vergangenheitsbewältigung in weitsichtige Zukunftsgestaltung. Das ist mir für mich selber nicht mehr so ein grosses Anliegen, weil ich ja schon 56 bin. Aber für meine Enkel und für meine Kinder ist mir das natürlich persönlich ein grosses Anliegen. Und ja, so gibt es eigentlich ganze Haufen, wo man müsste können angehen und wo ganz viel «Mach mehr als dir» drinsteckt.
Das glaube ich. Und eben immer wieder wirklich auch aktiv gut Reibung holen. Und manchmal wirklich mit der Gesellschaft probieren, den Dialog. Man muss nicht immer mit krassen Themen dahinter, aber vielleicht mal bei einem guten Essen oder so, mal vielleicht einfach mal das Thema anstreifen, mal vielleicht eine gegensätzliche Meinung wieder mehr reden. Ich bin auch für Social Media und alles. Aber wenn dann nur immer der tote Körper gestreichelt wird im Zug
ja.
Und gar nicht mehr Interaktion passiert,
Ja.
Aber eben, ich habe ein Berufsbild nicht angehabt, das sagt, vielleicht müssen wir noch ein bisschen lernen mit dem Umgang. Die jetzige Generation, aber die nächste und die übernächste hat dann schon wieder einen besseren Umgang mit der Thematik. Er hat das nicht so kritisch gesehen, aber ich bin halt schon einer, der im Zug manchmal gerne Seifenblättern kaputt machen.
Ja.
Und einfach probiert, in Interaktion zu gehen. Und natürlich komme ich manchmal halt auch Körbe über.
Ja.
Manchmal halt auch ganz böse.
Ja.
Aber manchmal gibt es gleich die ein oder andere Seifenblättern, die froh ist, dass sie kaputt geht. Wo,
ja.
wo nach Interaktion sucht.
Man ist ja ganz viele Sachen gefangen.
Genau.
Und wenn sich da die Gefängnislichter das eine und das andere Türchen aufgeht oder wie du sagst, einfach wie ein Säufenblase zerplatzt, ist das für die meisten immer sehr, sehr befreiend.
Und eben, du hast jetzt von der gesellschaftlichen Seele geredet, wie siehst du die Behindertenbewegung? Du jetzt, wo zuerst als aussenstehender Fußgänger ein bisschen in die Thematik hineingesehen hast, als Tandem-Gleitschirm-Coach und Lehrer und jetzt als Aktiver, wie siehst du es?
Ja, das ist mit dieser Frage ist eigentlich ganz ein grosses Fass aufgemacht.
Ja, gerne. Okay. 20 Minuten.
Da steckt sehr, sehr viel drin. Man redet von Inklusion, man redet von Integration. Man weiss auch nie so genau, welche Wortwahl das jetzt die passende ist und die richtige ist. Und ich finde grundsätzlich ist eigentlich das sowieso Schwachsinn. Mit in dem Moment, wo wir in das Leben hinein und in die Gesellschaft geboren worden sind, wie auch immer, sind wir inklusiv. Punkt, fertig. Und das setzt ganz andere Voraussetzungen oder stellt ganz andere Voraussetzungen. Ich habe ja mit einem Haufen Institutionen zu tun und ganz vielen Sachen zu tun. Und logischerweise braucht es die Organisationen und logischerweise sollen die ihre Interessen und ihre Anliegen vertreten. Was für mich klar ist, ist, dass Inklusion nicht von den Betroffenen zu den, oder von den nicht Betroffenen zu den Betroffenen muss passieren, sondern genau umgekehrt. Weil ich vor meinem Unfall schon Rollstuhlfahrer als Gleitschirmflüge beigebracht habe und mich sicher mit dem Thema auseinandergesetzt habe, als nicht Betroffene. Ich kann aber ganz klar sagen, dass ich die wirklich guten Ideen und die wirklich guten Erkenntnisse, die habe ich eigentlich erst nach meinem Unfall gehabt. Weil ich ganz einfach, auch wenn ich mir Mühe gegeben habe, ich habe es nie geschafft, wirklich als Nicht-Betroffene für einen Betroffenen zu denken oder als Fußgänger für einen Rollstuhlfahrer zu denken. Und erst, wenn ich selber betroffen war, habe ich da die guten Ideen und manchmal regelrecht eine Erleuchtung ein bisschen gehabt, wie das jetzt geht. Und jetzt sehe ich es einfach als meine Aufgabe, eben das so weiterzugeben.
Aber wie siehst du die Selbstvertretung? Also, ich will, eben, auch ich sage immer, wir müssen selber kommen. Und eben die Reibung suchen mit Politik, mit Gesellschaft. Aber langsam sehe ich einen Silberstreifen am Horizont, dass da wirklich junge wie ältere Behinderte wirklich sagen, wir sind da, setzen uns mit uns auseinander. Und vor allem auch mit ganz junge, die jetzt probieren. Ja, es gibt immer so die alten Silberrücken. Die sind dann manchmal ein bisschen abgekämpft. Aber ich sehe wirklich langsam auch ein bisschen junge, die kommen. Wie siehst du?
Genau. Also, traditionell ist ja, oder geschichtlich, oder auch aufgrund von unserer christlich-abendländischen Prägung, ist ja die ganze Behinderungsgeschichte und Behinderungsthematik auch ein bisschen eine Schuld- und Opferthematik. Und aus der müssen wir raustreten. Das ist unsere unbedingt. Aufgabe, das ist unsere Aufgabe, da ein bisschen wie Luzifer zu Lichtbringer zu werden und unsere Geschichte selber zu vertreten und zwar selbstbewusst zu vertreten. Und es ist an uns, die Maschenweite von den Denkmustern der Nicht-Betroffenen zu erweitern. Weil man kann das von ihnen gar nicht erwarten. Wie soll das funktionieren? Das ist unsere Aufgabe, das zu machen.
Ja, du hast letzte, vor zwei Wochen oder vor anderthalb, ein Bild gepostet von einem Behinderten-WC, das für mich wieder sehr bildlich gesprochen hat. Eben, es gäbe ja behinderte WC auch in einem Restaurant, oder? Aber ja. Ich habe an dem Bild wieder gesehen, dass da wahrscheinlich sehr wenig das wirklich braucht. Dann wird es einfach zur Abstellkammer, oder? Und
ja.
Da sehe ich ja dann schon auch den wirtschaftlichen Anreiz. Natürlich müssen die behinderten WC gebaut werden, so wie es halt auch in den Statuten sind. Aber wenn dann mir ein Wirt sagt unter vier Augen, du, jetzt habe ich das behinderte WC gemacht. Ja. Aber nachher kommt alles alte Jahr vielleicht einmal einer oder verirrt sich einmal einer. Ich mache aus dem lieber zwei Frauen-WC und habe dann weniger Stress auf dem Frauen-WC. Ja. Dann verstehe ich das schon auch. Also eben, auch da, wir müssen raus, wir müssen uns zeigen. Und dann würde sich auch gewisse Barrierefreiheit in Licht und Schatten auflösen. Weil dann wäre die Verhältnismäßigkeit geklärt.
Ja.
Oder?
Also das, was du jetzt ansprichst, das Bild, das ich da gemacht habe, das war noch im Jura hinein, noch ein bisschen weiter weg.
Ja, das macht ja nichts.
Und bei dieser Beiz war es so, dass der eine Weg erst um 4 Uhr offen war. Und um in die Beiz reinzukommen, auf allen Seiten hat es 4 oder 5 Stegentritte gehabt. Man sollte es ja nicht überwinden mit dem Rollstuhl. Und dann ist das eine andere Geschichte. Darum bin ich ganz erstaunt, dass es jetzt dort ein Rolli-WC hat. Und als ich die Türen aufgemacht habe, ist das eigentlich dann das Ergebnis gewesen. Bei dieser Beschichtigung von der Stadt Solothurn oder Begehung von der Stadt Solothurn, wo wir gestern waren, da sind wir in die ein oder andere Beiz reingetrampelt. Und da ist es eigentlich darum gegangen, ein bisschen zu schauen, was funktioniert gut und was funktioniert weniger gut. Und dann hat es auch in diesen Restaurants, wo es ein bisschen weniger gut funktioniert hat, haben dann die Leute, die dort gearbeitet haben, oder Wirte, oder wer es auch immer war, dann gefunden, ja, sie würden ja schon noch, aber es käme ja nie einer. Oder? Dann sage ich, ja klar, kommt der keiner. Ich komme auch nicht, weil ich gehe zum Nachbarn, bei dem funktioniert es. Und dann hat er angefangen, aha, du gehst zum Nachbarn, du kommst nicht zu mir. Ich sage, ja, zu dir kann ich ja gar nicht, weil du ja gar nicht eingerichtet bist. Dann gehe ich zum Nachbarn, der ist eingerichtet. Und dann hat er angefangen, realisiert, dass er eben möglicherweise niemand kommt, weil er möglicherweise einen Teil der potenziellen Kundschaft ja raussperrt.
Das ist so, das ist so. Darum mache ich es ein bisschen. Ich bin halt dann wirklich einer, der den Treibung sucht. Ich gehe in jedes Restaurant rein, wenn es geht. Das muss ja dann nicht heissen, wenn du reinkommst, dass es das behinderte WC ist. Ja. Das ist dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich habe eine Urinflasche dabei.
Ja.
Und dann sage ich, komm ins WC rein. Also wenn ich ins WC reinkomme, ist das auch kein Problem. Mhm. Und wenn ich sage, nein, sage ich, ich habe den Schustenraum.
Ja.
Und dann gehe ich dort Wasser lösen und stelle die Urinflaschen an und sage, bitte leeren. Und dann kommen wir jetzt natürlich auch drauf. Oder? Aber ich gehe halt mit dem Ansatz, wir müssen halt zuerst in die Uriöpfel beißen und halt einfach zeigen, dass es geht. Aber ich habe ja auch ein Format, das jetzt halt ein bisschen eingeschlafen ist, ist ja der Restaurant- und Gastroführer, also Kultur- und Gastroführer. Und dort habe ich dann schon auch eine Seite gemerkt, ich habe ja ein extra Restaurant angeschrieben, wo barrierefrei sind. Und dann kann ich das aufnehmen und dann sage ich, ja, wir sind aber nicht so eingerichtet für eine Masse an Rohstofffahrern. Ja. Also ist das für mich ein bisschen so, ja, also wenn sich mal eben einer, zwei verirrt, sind wir eingerichtet, aber wir wollen vielleicht nicht gerade, dass ein Rohstuhlklub oder so kommt, wegen dem Bild, habe ich dann so daraus rausgespürt. Und das ist dann halt auch etwas, wo ich dann einfach immer wieder gehe und mich immer wieder zeige, auch wenn ich jetzt nicht kann filmen kann.
Genau, dann wird das zu einer neuen Normalität und das ist so, einfach machen.
Manchmal muss man Gesellschaft wie von veränderten Tatsachen stellen.
Genau.
Was sind so die anderen Pläne, die du noch hast, ein bisschen Geld verdienen und sonst, was steht so beim Stefan vor der Tür?
Ja, also ich bin eigentlich auf einen Job, suche ich noch.
Okay.
Ich suche idealerweise schon in dem Bereich, wo ich jetzt sowieso ein bisschen unterwegs bin. Da gibt es ja auch einen Haufen zu machen, aber ich bin auf der Suche nach einer strategischen oder auch operativen Führungsfunktion. weil ich gerne etwas bewegen
möchte. So nehme ich dich auch wahr.
Da bin ich jetzt ein bisschen dran und das wäre etwa 60-80% Pensum. Damit ich nebendran noch Zeit habe für meine Projekte, für meine sonstigen Sachen, die sich aber ja gegenseitig eigentlich positiv beeinflusst.
Das ist so.
Ja.
Das ist so. Mal, Stefan, wir waren schon fast am Schluss. Und warum hat jetzt Stefan für das Interview zugesehen?
Ja, weil ich ein bisschen dich und deine rollende Welt ein bisschen mitverfolgt habe, weil ich das super spannend finde, weil du das sehr, sehr gut machst und weil ich finde, wir müssen uns vernetzen, wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen am gleichen Strick und idealerweise auch in die gleiche Richtung ziehen. Das ist leider nicht immer so in dem ganzen Behindertenkuchen.
Das ist auch das, was mich am meisten stresst.
Genau.
Also das stresst mich wirklich, weil jeder tut so seine eigene Geiss auf dem Grasen und macht um die Geiss herum noch Stacheldraht und so, dass sie ja nicht eine andere Geiss in das Gärtchen reinfressen kann.
Ja, genau.
Also auch da ein grosser Dank. Und du gibst auch einige Interviews. Wie hast du es jetzt gefunden?
Das habe ich sehr angenehm gefunden. Okay. Ich bin, glaube heute auch einigermaßen in einer guten Verfassung. Es geht auch nicht immer gleich gut, aber heute ist es eigentlich ganz gut
gegangen. Und sitzen ist gegangen, du hast gesagt, vielleicht...
Ja, also ich habe schlecht geschlafen. Ich habe ja die chronische Schmerzthematik, die habe ich.
Okay.
Und jetzt habe ich die letzte Nacht wegen dem, also ich habe bis etwa um 1 geschlafen und dann bin ich verwacht, schmerzbedingt, und dann habe ich nicht mehr geschlafen, weil ich noch ein bisschen döse. Und jetzt im Herfahren habe ich es recht gut gemerkt. Während dem Gespräch selber, da bin ich eigentlich abgelenkt gewesen. Retourfahren weg ist
dann. Sehr schön. Mal, Stefan, wie jetzt jeder Gast ist, hast du noch die letzten Minuten, die dich gehören, wo du etwas kannst auf den Weg geben. Es kann aber auch lustig sein, es kann philosophisch sein. Die letzten Minuten gehören dir und der Zuschauer. Ich klinke mich da aus und du mich recht herzlich bedanken. Es war mir wirklich eine Freude gewesen. Danke vielmals.
Danke dir, Jan. Ja, was mir ein Anliegen ist, ist, dass man die Vorzeichen umkehrt. Wenn man an Barrierefreiheit redet, wenn man von Inklusion redet, wenn man von all diesen Sachen redet, dann denken die meisten zuerst an Kosten, die entstehen, wenn man an die Umsetzung von der UNO-Behindertenrechtskonvention, wo der Bundesrat ratifiziert hat und somit müssen wir das zwingend umsetzen, außer wir würden es wieder künden, aber das würde sich schwer durchsetzen, dann müssen wir das machen und jetzt möchte ich eigentlich aus diesen Kosten, aus dem Minus ein Plus machen. Ich bin überzeugt, dass wenn wir das richtig angehen, dass das einen gesellschaftlichen Nutzen, aber auch einen wirtschaftlichen Nutzen gibt und also, das ist mir ein Anliegen. Aus dieser Schuld- und Kostenthematik vorwärts und Nutzen und eine positive Thematik machen, eine Chance machen.